SRF3 Input. Podcast.
Bei allem, was wir machen, schwingt sie mit. Die Chance, dass wir auch Fehler machen. Und trotzdem haben Fehler in unserem schnellen Alltag immer weniger zu suchen. Warum und zu was führt das? Input beleuchtet ein urmenschliches Phänomen. Wir treffen einen bedeutenden Fehlerforscher und gehen dort an, wo man gar nicht anders kann, als sich mit dem Thema Fehler auseinanderzusetzen. Ins Spital, weil dort können Fehler tödlich sein. Warum uns Fehler gescheiter machen? Am Mikrofon Caroline Türkauf.
Es hat eine Faszination eigentlich. Warum ist ein gesunder Geist in der Lage, etwas falsch zu machen?
Jeder muss sich fragen, will er von einem Anästhesisten behandelt werden, der sicher arbeitet, aber vielleicht ein bisschen länger braucht, oder von einem Anästhesisten, der ein bisschen schneller arbeitet, 2-3 Patienten dadurch mehr durchs Programm durchschleust, aber dann vielleicht die eine oder andere Abkürzung in den Prozessen vornimmt.
Mir dünkt eher, wenn man als Vorbild fungiert in einem Betrieb, dann gesteht man sich Fehler selber weniger zu.
Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, das nicht optimal ist, ist gegeben und kann man nicht eliminieren. Ich glaube, der Mensch ist per se kein perfektes System.
SRF 3 Input.
Immer, wenn wir handeln, existiert auch sie. Die Möglichkeit, dass ein Fehler passiert, auch wenn wir eigentlich wüssten, wie es geht.
Also in meiner Zeit, als ich noch am Patienten gearbeitet habe, ist es mal zu einer Medikamentenverwechslung gekommen. Also ich habe im Patienten anstatt ein pulssteigendes Medikament, habe ich die Ampulle neben zugenommen. Und das war dann ein Opiat, also ein starkes Schmerzmittel. Und als ich dann das andere vermeintliche Medikament wollte spritzen, habe ich gemerkt, dass die Spritze leer ist. Und ich habe dann den Zwischenfall einfach sofort dem zuständigen Oberarzt gemeldet. Und dem Patienten habe ich es dann gerade erklärt. Er hat nichts gemerkt, glücklicherweise, aber ist informiert worden, dass er falsch behandelt worden ist.
Sagt Nadine Morgenthaler, Leiterin der Anästhesiepflege am Universitätsspital Basel. Bevor wir mehr über den Umgang mit Fehlern im Spital erfahren, wollen wir ganz Grundsätzliches über das grundmenschliche Phänomen erfahren. Wir wollen wissen, warum wir Fehler machen, wenn wir doch eigentlich wüssten, wie es geht. Und zwar von einem Mann, der sich schon seit Jahrzehnten mit unseren Fehlern beschäftigt. Es ist das der Arbeitspsychologe Theo Wehner von der ETH Zürich.
Also wer vom Fehler spricht, der spricht eigentlich vom Handeln. Fehler macht der, der handelt. Zum Handeln gehört nun wieder genuin, dass wir uns Ziele vorwegnehmen. Wir antizipieren, da und da hinzukommen, mit dem und dem Schritt das und das zu erreichen. Und der Fehler ist die Abweichung vom Ziel. Es ist die Nicht-Zielerreichung. Es ist damit ein unerwünschtes Ereignis, auf jeden Fall ein unerwartetes Ereignis. Das habe ich nicht erwartet, dass ich, wenn ich zum Bahnhof gehe und das routiniert mache, will mir nur zwischendurch noch eine Zeitung kaufen und gehe an den Kiosk, kaufe mir die Zeitung und dann biege ich auf einmal in die falsche Richtung ab und gehe nach Hause, weil ich immer zu Hause Zeitung lese. Und das muss mich überraschen. Es ist hochüberraschend, dass das einem Menschen passiert, Ziele zu verfehlen. Das ist die Definition.
Das heisst unterm Strich auch, wenn man weniger zielorientiert vorgeht, einfach mal schaut, quasi, was auf einem zukommt, macht man automatisch auch weniger Fehler.
Genau, also das kindliche Spiel ist nicht vom Ziel orientiert, sondern das hat Zweck an sich. Man spielt und ein Kind baut einen kleinen Turm auf und der Turm fällt um. Diese kleinen Bausteine fallen um, weil man sie ja nicht in den Himmel bauen kann. Und in dem Moment wird das Kind, wenn es ein Stück Kreativität noch hat und der Kindergarten, die Schule, die antizipierte Schule das nicht schon ausgetrieben hat, dann wird es daraus vielleicht eine Eisenbahn machen. Und es wird mit dem, was sich ergibt, weiter konsekutiv, sich anschließend damit umgehen. Und Künstler natürlich genauso. Also der Künstler hat natürlich ein Bild im Kopf, was er machen will, aber irgendwelche Abweichungen davon, im Stein bei dem Bildhauer, im Stahl bei dem Skulpteur, bei dem Maler, er wird schauen, wo das bricht und wo das eine Herausforderung wird, es von seinem Bild abweichen zu können. Und nur wenn er starr ist, wenn er was reproduzieren will und muss, dann wird er die Leinwand vernichten, weil er nicht das kriegt, was der Kunde unter Umständen genauso will. Und diese Zielerreichung ist natürlich in einer Leistungsgesellschaft, hat das größte Moment zurzeit. Ziele müssen erreicht werden, sie müssen übertroffen werden. Und das verlangt eine Perfektion, die uns nicht eigen ist.
Wir leben aus einer Kultur, die gilt, je perfekter, je weniger Fehler, desto besser. In einer Rotstiftkultur. Und da erstaunt es eigentlich auch nicht gross, als viel von dem, was wir als Fehler abdienen, eigentlich gar keine Fehler sind. Der Rotstift also zu viel ansetzen. Von Fehler reden, dort, wo wir eigentlich müssten, von Irrtum reden, sagt der Fehlerforscher Theo Wehner.
Der Irrtum, das sind fehlende Handlungsvoraussetzungen.
Also wenn man nicht weiß, ob es geht.
Genau. Wenn Sie ganz einfach sagen, wenn mir Informationen fehlen, wenn ich das genaue Wissen nicht habe, dann kann ich nach Versuch und Irrtum vorgehen. Ich gucke mal, wie das funktionieren könnte. Ich weiß ja, wie technische Geräte gehen. Man packt sie aus, man liest nicht die Gebrauchsanweisung, sondern man nimmt den Stecker und tut den schon mal in den Strom, weil Strom braucht alles. Das ist Trial und Error. Unter Umständen wäre es hier aber falsch, weil man erst die Voltzahl einstellen muss und das Gerät ist kaputt, wenn Sie es einfach so machen. Dann ist es vernünftig, dass an diesem Stecker deutlich ein Hinweis ist, benutzen Sie ihn erst, wenn Sie die Voltzahl richtig eingestellt haben. Und wenn mir dieses Wissen natürlich fehlt und ich nicht darauf hingewiesen werde, könnte ich so ein Gerät zerstören. Fehlendes Wissen ist also der Irrtum.
Das ist auch, wenn man auch kritisiert wird, was ja häufig passiert in unserer Kultur, wo quasi Nullfehlertoleranz eher hat, kritisiert man Irrtümer, die man eigentlich ja gar nicht so wirklich kritisieren kann. Wenn jemandem etwas fehlt, eine Information fehlt, ist es ja schwierig zu sagen, dass du hast es falsch gemacht und man es gar nicht weiss, wie es denn richtig wäre.
Genau. Der Irrtum hätte eigentlich eine viel größere soziale Toleranz verdient, sage ich mal, als vielleicht der Fehler. Kolumbus hat das Land, was er damals gefunden hat, Westindien genannt. Er hatte gar keinen anderen Grund zu glauben, es wäre Amerika. Er ist mit dem Glauben gestorben, er hätte Westindien entdeckt. Wir würden heute immer sagen, er hat Amerika entdeckt. Das ist auch korrekt. Er hat keine Fehler gemacht. Er hat alles, was er gebraucht hat, eingesetzt. Unter Umständen waren die Seekarten, da waren Irrtümer drin. Das würden wir heute. Das Weltbild war irrtümlich. Das war es aber eben für alle. Und von daher kann man Kolumbus nicht einen Vorwurf machen. Also er hätte doch genauer hingeguckt und hätte sich die Welt erstmal von oben angeschaut, dann hätte er doch merken müssen, dass da noch andere Länder auf dieser Karte sind. Das war eben nicht vorhanden. Und das ist natürlich in ganz vielen Organisationshandlungen das Gleiche, dass uns Wissen ein Stück weit fehlt. Im Fehler ist es viel schwieriger. Da wissen wir auch durch Aufmerksamkeit, da können Sie die Fehlergrenze verschieben. Aber rechts und links hat jeder von uns verwechselt. Eine Autobahnabfahrt hat jeder von uns auch schon mal verfehlt. Und zu sagen, also das darf einem nicht passieren, das wäre absurd. Also das wäre totalitär, müsste man fast sagen.
Und so passieren sie immer wieder, die Fehler. Dass wir, um bei diesem einfachen Beispiel zu bleiben, links mit rechts verwechseln. Obwohl wir alle spätestens, wenn wir 6 oder 7 Jahre alt sind, wissen, wo links und wo rechts ist. Was also treibt uns an, zu verwechseln, Fehler zu machen?
Zeit und hier insbesondere der Zeitdruck ist sicher der Faktor, der Fehler wahrscheinlicher macht. Zumal ich auch noch alleine handle. Wenn das in der Gruppe ist, dann ist es vielleicht noch zu kompensieren. Jeder weiß, also hier fehlt eigentlich Zeit. Wir müssen gut darauf achten, dass uns nicht etwas Unerwünschtes passiert. Aber alleine ist Zeit eben einer. Aufmerksamkeit ist einer. Wenn ich nebenbei noch Radio höre und noch rausgucke und noch dieses mache oder jenes, dann ziehe ich natürlich auch immer Aufmerksamkeit der Haupttätigkeit ein Stück weit ab. Also auch Aufmerksamkeit, Konzentration, wie immer wir es nennen wollen, ist ebenfalls ein Faktor, der mich rechts und links schneller verwechseln lässt.
Wir machen Fehler, wenn wir gestresst sind, wenn wir abgelenkt sind. Und wir machen sie auch, wenn wir das, was wir machen, im Schlaf machen. Klassische Routinesachen machen.
Wir haben in unserer täglichen Lebenswelt so viele Stereotype, muss man es schon fast sagen. Jemand im Automobilbau, der muss 500 Mal eine Tür, die rechte Tür an ein Auto einhängen. Da überlegt er überhaupt nichts mehr. Da ist er beim Fußball bei X und Y, aber diese Türen hängt er einfach automatisch ein, fertig. Und wenn da jetzt dummerweise eine blaue Tür dabei ist für das rote Auto, dann hängt er die auch ein, das würde der gar nicht merken. Hier ist Routine eben auch Langeweile. Und wir haben noch viel zu viele Tätigkeiten, wo die Routine uns nicht erleichtert, den Blick zu weiten. Also die Routinen beim Autofahren, die ich entwickle, die erweitern mein Handlungsspektrum. Ich kann dann gelassener auf die Schilder schauen. Ich kann mir auch die Landschaft anschauen. Ich kann das genießen, was ich tue. Dafür sind diese Routinen da. 800 oder 700 Mal eine Autotür an ein Auto zu setzen, ist etwas, was man einem Roboter überlassen sollte, aber dafür eben auch vielleicht keine menschliche Intelligenz mehr einsetzen sollte.
Das Besonders gravierend aber sind Routinefehler, wenn sie eben nicht eine andere Farbe auch die Tür zu Erfolg haben, sondern können Menschen ganz direkt schaden. Und der Theo Wehner redet von der Routine in den Spitälern.
Da müssen Sie ein Protokoll ausfüllen oder irgendein Dokument. Das machen Sie hunderte von Male und dann tragen Sie irgendwann das Falsche ein oder verrutschen in der Spalte. Deswegen haben Sie auch nicht Medizin studiert, um irgendwelche Dokumente zuverlässig, sorgfältig, hochbürokratisch auszufüllen. Und wenn man die Dokumente sieht und die Dokumentationsfehler dann merkt man, aber die haben das doch schon 100.000 Mal gemacht. Wieso trägt er das falsch ein? Und dadurch ist jetzt natürlich die Blutgruppe verwechselt worden und dadurch gibt es diesen unter Umständen sogar tödlichen Ausgang. Und das war nur wegen einem Formular, wo etwas falsch eingetragen wird. Aber diese Routine, deswegen hat keiner Medizin studiert.
Erreifert sich der bedeutende Fehlerforscher Theo Wehner. Stumpfe Routine kann zu Fehlern führen, zu verheerenden Fehlern. Wenn sich die Routinearbeit im weitesten Sinn eben nicht um Autotüren, sondern um Menschen dreht. Bestes, und muss man sagen, verheerendes Beispiel dafür ist das Spital, wo Menschen können sterben wegen Fehlern. Und weil die Fehler, die im Spital passieren, tödlich können sie, sorgen sie für Schlagzeilen. Immer wieder.
Jedes Jahr sterben mehrere hundert Menschen, weil sie falsche Medikamente erhalten. Tod im Gebärsaal. Tödliche Fehldiagnose im Spital Wiel, weitere Ärzte vor Gericht. Bis zu 1700 Kunstfehler pro Jahr in Schweizer Spitälern.
Tödliche Fehler in den Spitälern. Input findet heraus, was solche Nachrichten in den Spitälern innen anrichten, wie man dort mit den Fehlern umgeht. Wir sind in einer der ganz grossen Zentralen des schweizerischen Gesundheitssystems. Im Basler Universitätsspital, hier innen, wo es zeitweise zu und her geht wie einem Bienenschlag, wo viele Menschen aus anderen Kantonen ankommen, um wieder gesund zu werden. Wir sitzen im Büro von Markus Kaufmann. Er ist Chefarzt der Anästhesie, muss also dafür sorgen, dass die Patienten während der Operation nichts spüren. Wie bei der Fliegerei ist in der Anästhesie der Start, also das Einleiten der Narkose, ganz wichtig, kriegt die vollste Aufmerksamkeit der Anästhesisten, die darum häufig mit Piloten verglichen werden. Der Pilot Markus Kaufmann kennt den Betrieb hier aus dem FF, arbeitet seit 25 Jahren hier und hat in dieser Zeit viel mitgekriegt, auch von dem, was falsch läuft. Dass wir gerade ihn treffen, dass er sich für uns Zeit nimmt, vom Umgang mit den Fehlern im Spital zu reden, ist kein Zufall.
Ich glaube, die Anästhesie hat in den letzten 20, 30 Jahre sich dem Sicherheitsthema spezieller oder intensiver angenommen und hat auch effektiv Erfolge erzielt, messbar in dem Sinn, dass die Sicherheit vor und nach der Operation und während der Operation messbar besser geworden ist. Und darum ist es vielleicht eine Disziplin, die ein bisschen früher mit dem angefangen hat und darum es auch einfacher darüber reden als Disziplinen, die sich erst in den letzten Jahren damit sich enger befasst haben.
Was ist denn der Ursprung, dass man in der Anästhesie gesagt hat, wir müssen hier genauer anschauen?
Die Anästhesie wird häufig mit der Fliegerei verglichen. Und die Fliegerei ist eine sehr sichere Aktivität geworden in den letzten Jahren. Das Gleiche gilt eigentlich auch für die Anästhesie. Aber wenn effektiv etwas nicht gut geht bei der Anästhesie, dann ist es dramatisch. Darum ist der Druck bei der Anästhesie, die schlimmen Ereignisse, die möglich sind, möglichst zu eliminieren oder stark zu minimieren, war sehr früh sehr gross gewesen.
Können Sie auch ganz kurz uns hören, ein Beispiel geben, von, wenn bei Ihnen etwas falsch läuft, was das kaufieren?
Also ein ganz dramatisches Beispiel ist in der Anästhesie, wenn mit der Übernahme von der Beatmung bei einem Patienten, wo man vorgängig müssen lähmen, damit man können die Massnahmen weitergeben. Wenn das nicht funktioniert, dann kann das sehr schnell zu einer dramatischen Situation für den betroffenen Patienten führen, der einfach zu wenig Sauerstoff bekommt und dann kann sterben daran in letzter Konsequenz. Und das ist etwas, wo früher, also vor 40, 50 Jahren leider in einem Ausmaß noch vorkommen ist, dass es ein Handlungszwang für die betroffene Fachdisziplin zur Folge hat. Also wir haben in den letzten 70 Jahren etwa fast einen Faktor 100 verbessert, was das anbelangt. Aber wir sind immer noch nicht so sicher wie Verkehrsflügerei.
Bedauert der Markus Kaufmann erzählt uns ganz offen von einem Fehler, den er erst gerade kürzlich bei einer Operation miterlebt hat.
Es ist eine allgemeine Anästhesie, wo eine technische Massnahme, die regelkonform gemacht wird, dazu führt, dass die Schlaftäufe immer gleich bestehen bleibt und keine Gefahr besteht, dass der Patient dabei kann oberflächlicher werden oder wacher werden. Ich war bei so einem Team involviert, wo effektiv der Prozess nicht so durchgeführt worden ist, wie das müsste sein. Und wir schlussendlich bis am Schluss nicht sicher waren, ob der Patient eine Periode von Wachheit während der Operation hatte, durch das technische Problem, das aber im Prinzip bei einer anderen Vorbereitung hätte vermieden werden und hätte stattgefunden. Der positive Teil an diesem Beispiel ist, dass die Patientin sich nicht an die oberflächliche Periode erinnern. Sie ist dann auch mehrfach befragt und interviewt worden. Die Tatsache, dass es passiert ist, zeigt trotzdem, dass es gelegentlich im Alltag wenig braucht, um ein grosses Problem zu verursachen.
Es ist nichts passiert, obwohl eigentlich ein Fehler passiert ist. Das Operationsteam hat das Piepsen vom Alarm nicht mitgekriegt. Der Schlafpegel der Patientin ist gesunken. Sie aber hat das glücklicherweise nicht mitgekriegt. Als der Fehler passiert ist, erklärt Markus Kaufmann so.
Der Grund war, weil effektiv bei den 4-5 Leuten, die hier zusammenarbeiten, Perioden sind, wo die Ablenkung sehr gross ist, weil man muss dem Chirurgen etwas helfen oder irgendeine Manipulation machen, die dann die Sensitivität für irgendeinen Ton, das Gerät oder einen Alarmton, was abgibt, ein bisschen reduziert. Und dass man sagt, ja, hast du den Alarm mal für eine Minute drücken und schau nachher, weil ich etwas anderes muss machen muss. Und das führt dann dazu, dass ich nachdem das Problem ein bisschen verspätet angegangen wird. Nicht aus einem schuldhaften Grund, sondern die Ablenkung oder der Workload war in dem Moment einfach ein bisschen zu gross gewesen, als dass man das in der richtigen Reihenfolge abgehandelt hat.
Menschen, die unter Hochdruck arbeiten, Prioritäten setzen, setzen müssen, mit der Konsequenz, dass man eine technische Angabe quasi überhört und im Nachhinein die Priorität falsch gesetzt hat. Im Nachhinein. Ein Fehler, der hier glücklicherweise keine Konsequenzen gehabt hat. Ein Fehler, der aber auch hat können dramatische Konsequenzen haben
konnte. Bekannt ist, dass wenn Patienten so ein Wachheitsproblem während der Anästhesie hatten, dass sie, wenn sie das nicht verstehen können, was passiert ist, dass sie zum Teil lang andauernde psychische Probleme mit so einem Ereignis haben können. Und wenn das mit den Patienten besprochen wird, dass sie es auch verstehen können, dann ist das etwas, das in viel weniger häufigen Fällen zu einem nachhaltenden Problem führt, weil die Patienten das ja, für sich selbst abschliessen können.
Wie reagieren denn Patienten darauf, wenn das Team dann oder der leitende Arzt dann kommt und erzählt von diesem Fehler, der passiert ist?
Also ich muss sagen, grundsätzlich kommt das sehr selten vor. Aber die wenigen Fälle, die ich diesbezüglich miterlebt habe, ist eigentlich eher eine Dankbarkeit der Patienten, dass sie orientiert werden über Probleme, die entstanden sind. Und zwar auch keine juristischen Aktionen von diesen Patienten nachfolgen. Das ist mir eher bekannt, jetzt nicht unbedingt in so einem Anästhesie-Kontext, wenn Sachen nicht proaktiv und offen kommuniziert sind. Obwohl man muss sagen, dass solche Kommunikationen sehr schwierig sind, wenn für die Betroffenen, dass sie sich eben einen Schub geben müssen. Ich kenne noch Fälle, wo effektiv so einen reaktiven, wie man es im politischen Kontext zum Teil kennt, wo man nach und nach dann nachher die Sachen auf den Tisch legt, dass das eher Basis für eine problematische Abhandlung von der ganzen Geschichte ist.
Also besser Fehler gerade zugeben.
Genau.
Fehler möglichst schnell zugeben, das ist die Devise vom Chefanästhesist Markus Kaufmann. Warum es uns so schwerfällt, Fehler zuzugeben, finden wir später raus. Fakt ist, wo Menschen handeln, also auch wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Darum auch im Spital, dort, wo Fehler können tödlich sein können.
Es sind häufig kleine Fehler oder suboptimale Abläufe, sagen wir es mal so. Aber die kumulative Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, das nicht optimal ist, ist gegeben und kann man nicht eliminieren. Ich glaube, der Mensch ist per se kein perfektes System.
Wenn man aber der Tatsache ins Auge schaut, dass Mensch kein perfektes System ist, kann man wenigstens dafür sorgen, dass die Möglichkeiten, wo Fehler passieren könnten, möglichst eingedämmt werden. Also überall dort, wo man im Voraus weiss, dass Fehlerquellen existieren, dafür sorgen, dass es sie eben möglichst nicht mehr gibt. Weil es ja noch genug Fehlerquellen gibt bei all dem, was man nicht vorhersehen kann. Bei dem, was sich ergänzt durch die immer wieder neuen Situationen, die durch unser Handeln auftauchen. Im Spital, wo viele Menschen an einem Menschen handeln, macht diese Überlegung besonders Sinn. Das Stichwort dazu heisst Vorbereitung.
Fehleranfälligkeit ist etwas, das auch etwas mit Vorbereitung zu tun hat. Und komplizierte Eingriffe haben mehr an Vorbereitungen und Absprache im Team zur Folge. Und viele von diesen Gründen, warum das katanische Sein in den letzten Jahrzehnten sicherer geworden ist, ist wahrscheinlich auf das zurückzuführen, dass sie viel von ihren grundlegenden Schritten standardisiert hat und mit Absprachen in dieser Gruppe oder mit Checklisten, die zwangsweise abgehandelt werden müssen, die elementaren Sachen explizit und bei uns im Vier-Augen-Prinzip, das heisst, doppelt kontrolliert werden, die haben dazu geführt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand etwas verpasst, eine einzelne Person, einfach durch das reduziert wird. Aber trotzdem kann man nicht sagen, dass das System perfekt ist.
Da stellen wir uns das vor, wenn man am Arbeiten ist, Operation, und dann wird man auf Fehler hingewiesen. Oder machen Sie das, weisen Sie auf Fehler hin? Wie macht man das und wie kommt das denn an?
Also es gibt einfach grundsätzlich immer eine Diskussion bei der Arbeit, wo man sagt, willst du das nicht anders machen oder ich würde das anders machen. Es gibt auch eine wesentliche Basis zum Besserwerden, wenn man Vorstufen von Fehlern oder beinahe Fehler adressiert. Und das ist etwas, wo in einem Arbeitsprozess, wo so viele Leute involviert sind, gibt es sehr viele Möglichkeiten, suboptimale Abläufe frühzeitig zu erkennen. Wenn Leute dabei sind, die Erfahrung haben, können sie auch darauf hinweisen. Und solche beinahe Fehler oder Vorstufen von Fehlern werden typischerweise auch in System erfasst, wo sie nachher für andere Mitarbeiter sichtbar werden und entsprechend auch die Frage auftaucht, ob man irgendetwas machen soll, um solche latente Fehler in Anführungszeichen versuchen, unwahrscheinlicher zu machen.
Sich gut vorbereiten, mit Checklisten arbeiten, latente Fehler, Fehler, die auftauchen, aber nicht zu einer Katastrophe führen, aufnehmen in ein System, so, dass es eben nicht zu einem gravierenden, möglicherweise gar tödlichen Fehler kommt. So sieht der Umgang mit unserer Fehleranfälligkeit im Unispital Basel aus, im Speziellen in der Anästhesie. Eine Fachrichtung, die im Thema Fehler viel Beachtung schenkt. Schenken muss, weil Fehler hier in der Vergangenheit dramatische Folgen hatten. Wie die Idee entstanden ist, so ein Fehlermeldsystem in den Spitälern zu entwickeln, das erfahren wir gerade nach Pascal Peinen und A New Beginning.
All the books I've never read, all the words and phrases I've never said, is life as good as it's going to get, yeah. The music playing loud in my ears, I am trying to evaporate all my fears, it's not getting any good until that clears. Today is the one day I have left, and a whole new adventure and a whole new step that I'm taking to another direction. I wonder what it will be like. I am kinda excited, still I'm terrified. I'm standing at a new beginning. The future may be looking bright, still convincing myself of what is right, but time has never been my side. Things I may not understand are slightly getting out of hand. I don't know anything, anything at all. It seems that I'm about to make an overwhelming huge mistake. Everyone disagreeing. But seeing things the positive way is making me feel like it's okay. So I'm gonna enjoy the day.
Wo Menschen handeln, gibt es Fehler. Wir sind nicht perfekt. Es gibt aber Orte, wo man das gern vergisst. Weil Fehler dort können verheerend sein. Im Spital. Wo Menschen an Menschen arbeiten und es immer wieder Fehler gibt, die für Schlagzeilen sorgen.
Input.
In den Spitälern hat ein Umdenken angefangen, sagt ein, der sich seit Jahrzehnten für die Patientensicherheit einsetzt. Der Sven Stender. Auch er ist Chefarzt der Anästhesie, also von den Narkoseärzten, die dafür sorgen, dass wir nichts spüren, wenn an unseren Körper geschafft wird. Er arbeitet mittlerweile im Spital zu Männendorf, hat aber lange Jahre im Unispital Basel geschafft und vor über 15 Jahren zusammen mit anderen mitgeholfen, ein Fehlermeldsystem zu entwickeln, wo Mitarbeiter vom Spital in ein Computerprogramm hineinschreiben, wenn sie in ihrem Spitalalltag etwas sehen, das nicht gut läuft. Sie machen das, wenn ihnen selber etwas passiert oder wenn sie es bei anderen sehen. Machen es anonym, ohne Druck. Das Melden von Fehlern ist freiwillig. Wird nachher von Fachpersonen im Spital innen ausgewertet. Schliesslich will man ja besser werden. Mittlerweile haben viele Schweizer Spitäler so ein Fehlermeldsystem. Der Sven Stender erklärt die Idee dahinter.
Die großen spektakulären Fälle, die werden in den Kliniken, in den Komplikationskonferenzen besprochen. Dann gibt es Untersuchungen dazu, zu den Fällen. Die haben uns aber weniger interessiert, sondern wir haben im Operationssaal gesehen, dass jeden Tag irgendwo sowas passiert, was man sich beispielsweise nachmittags als Kollegen im Kaffeestübli erzählt, man sich das als, stell dir vor, was mir heute passiert ist, ist gerade nochmal gut gegangen, aber Jesus Gott, wenn das schief gegangen wäre. Und da haben wir plötzlich gemerkt, da sind ganz viele solche Fälle vorhanden und an die wollten wir drankommen.
So ein typischer Fall, der in diesem Fehlermeldsystem landet, ist während einer Operation eine Fastverwechslung von zwei Ampullen, weil sie fast gleich angeschrieben sind. Medikamente, die verwechselt werden, eigentlich ein ganz banaler Fehler, der aber verheerend sein kann. Und Medikamentenverwechslungen sind eine der drei ganz grossen Fehlerquellen in den Spitälern. Die anderen sind Infektionen und Verwechslungen, dass man das linke statt das rechte Knie aufmacht. Dass man Fehler meldet, soll andere vor ihnen bewahren. Vor möglichst verheerenden Fehlern bewahren. Das Meldesystem ist also eine Art Präventionsprogramm. Entwickelt worden ist es mit einem Psychologen von der Raumfahrtbehörde NASA, erinnert sich das Sven Stendo.
Da ist ganz viel daraus entstanden. In Basel beispielsweise hatten wir als eines der ersten Zentren, ich glaube weltweit, einen sogenannten Full-Scale-Simulator gehabt, wo wir einen Operationssaal simuliert hatten und dort Teams trainieren ließen in einem Simulator, wie sie miteinander kommunizieren und wie sie Krisen und Komplikationen im Operationssaal bewältigen. Checklisten sind daraus entstanden. Es sind aber auch Kommunikationstrainings beispielsweise daraus entstanden. Die sind dann später mit der Swiss Air fortgeführt worden.
Also das heißt, es ist sicherer geworden in den Spitälern.
Ich formuliere ein bisschen vorsichtig, weil auch ich mir nicht ganz sicher bin. Ich beobachte in meinem Umfeld ein ganz starkes Bewusstsein für Sicherheitsmaßnahmen. Wir führen mittlerweile Checklisten ein. Man hat viel weniger Hemmungen, über Ereignisse und Zwischenfälle oder über Fehler zu sprechen. Aber ob es sich wirklich auch nachhaltig niederschlägt in einer Verbesserung der Gesamtsicherheit, das kann ich schlicht nicht beantworten.
Weil man hat keine klaren Messmethoden und dementsprechend keine klaren Zahlen, die Vergleich würden zulassen. Was aber sicher auch können sagen, sei, dass ein Umdenken stattgefunden hat.
Ein Umdenken dahingehend, dass man früher von dem sogenannten schwarzen Schaf gesprochen hat, wenn es um Fehler gegangen ist, also den einzelnen Mitarbeiter, der einen Fehler gemacht hat, den man dann ausgegrenzt hat. Und dass man jetzt dazu kommt und sich überlegt, warum machen Mitarbeiter eigentlich Fehler? Ja, und gar nicht die Schuldfrage dann irgendwie bei einem einzelnen Mitarbeiter lokalisiert, sondern sich eher überlegt, sind die Systemumstände so gewesen, dass der Fehler fast schon passieren musste.
Wenn man nämlich nur schaut, wer die Schuld ist und der oder die bestraft, ist längerfristig nichts gewonnen, weil sich die Fehler einfach wiederholen, weil sich das System nicht verändert. Am meisten verändern tut sich ein System, wenn viele aufs Mal leiden unter dem, was falsch läuft. Leiden an Leib und Leben. So erklärt der Sven Stender, der sich seit Jahren dafür stark macht, für einen besseren und offeneren Umgang mit Fehlern in den Spitälern, warum das Thema Patientensicherheit nie die gleiche Aufmerksamkeit kriegt wie zum Beispiel die Flugsicherheit.
Stellen Sie sich mal vor, es würde jeden dritten oder vierten Tag in Zürich oder in Basel am Flughafen ein Mittelstreckenflugzeug abstürzen und es würden 20 bis 30 Passagiere dabei ums Leben kommen. Das würde eine enorme Aufmerksamkeit nach sich ziehen. Wenn aber in einem ähnlichen Zeitraum in allen Schweizer Spitälern 20 Patienten durch eine Infektion, die vermeidbar gewesen wäre, beispielsweise ums Leben kommen, dann haben die nicht die gleiche Aufmerksamkeit. Zugegebenermaßen, das sind dann vielleicht auch schon geschwächte Patienten, die schon sehr alt gewesen sind oder vielleicht auch schon eine Tumorerkrankung haben etc. Aber dennoch ist ein Patienten, die durch eine vermeidbare Infektion beispielsweise zu Tode gekommen sind. Und die haben einfach nicht die gleiche Aufmerksamkeit. Und da sind wir wieder bei dem Thema der Messbarkeit. Fällt uns nicht leicht, dieses Thema transparent zu machen, außer über das individuelle Schicksal. Und das liest man dann halt wieder punktuell in den Zeitungen, wenn irgendein spektakulärer Fall passiert ist. Aber das sind so die Einzelfälle, die dann hochkochen dann. Aber eine systematische Statistik über dieses Thema, wie gesagt, haben wir nicht. Und damit ist es auch schwierig, das Ganze transparent zu machen. Und wahrscheinlich liegt es dann auch zum Teil daran, dass damit der öffentliche Druck auf Politikerinnen und Politiker entsprechend klein ist.
Darum ist in der Schweiz das Thema Patientensicherheit in den Augen von Sven Stender zu wenig ein Thema. Eine Auffassung, wo ihm übrigens auch namhafte Gesundheitspolitiker zustimmen. Wundern tut das wenig, weil die Diskussion hier bei uns läuft in einem System, das antrieben wird durch den Grundsatz «Time is money» in eine andere Richtung. Eine Richtung, die vor allem der Output im Auge hat. So sagt Sven Stender mit Blick in die Zukunft.
Man weiß aus der Wissenschaft heute sehr gut, die allerwenigsten kommen am Morgen zur Arbeit und sagen, also heute mache ich irgendeinen Quatsch, sondern jeder kommt am Morgen zur Arbeit und will seinen besten Job machen. Und man muss sich fragen, was passiert, dass meine Mitarbeiter, die ich ausgesucht habe, für die ich meine Hand ins Feuer legen würde, was ist passiert, dass meinen Mitarbeitern ein Fehler unterlaufen ist? Und wenn man das genau untersucht, dann kommt man dann auf Aspekte wie Zeitdruck, Stress, Unterbrechungen, die dann dazu geführt haben, dass die Leute eigentlich, obwohl sie ihren besten Job machen wollten, dann einen Fehler gemacht haben. Also ich denke, dieser ökonomische Druck wird zunehmend zu einem Thema, weil wir in den Spitälern mittlerweile Entschädigungssysteme haben, wo der Zeitparameter eine große Rolle spielt. Und jeder muss sich fragen, am Ende des Tages, will er beispielsweise von einem Anästhesisten behandelt werden, der sicher arbeitet, aber vielleicht ein bisschen länger braucht, oder von einem Anästhesisten, der ein bisschen schneller arbeitet, 2-3 Patienten dadurch mehr durchs Programm durchschleust, aber dann vielleicht die eine oder andere Abkürzung in den Prozessen vornimmt.
Abkürzungen, nicht mehr alles säuferlich der Liste nachmachen und das Fehlerrisiko so steigern. Wie viel Sicherheit, wie viel oder eben wenig Fehler wollen wir oder können wir uns leisten? Eine wichtige Frage, aber keine einfache. Weil grundsätzlich reden wir nicht gern über eigene Fehler, über das, was wir nicht gut machen. Wir nicht, die Ärzte nicht, die Politiker nicht. Falsch ist das, findet die Frau, die wir als letztes bei unserer Fehlerforschung im Spital treffen. Nadine Morgenthaler, sie ist Leiterin der Pflege in der Anästhesie im Unispital Basel.
Ich mag über Fehler reden, weil ich finde, tue ich Gutes und spreche darüber. Weil also Fehler, die mir passieren, die müssen anderen nicht auch wieder passieren.
Was für ein Fehler ist Ihnen schon unterlaufen?
Also in meiner Zeit, als ich noch am Patienten gearbeitet habe, ist es mal zu einer Medikamentenverwechslung gekommen. Also ich habe im Patienten anstatt ein pulssteigendes Medikament, habe ich die Ampulle nebenzu genommen. Und das war dann ein Opiat, also ein starkes Schmerzmittel. Als ich es gespritzt hatte, habe ich es im ersten Moment noch nicht gemerkt. Der Puls hat sich dann zwar stabilisiert, aber sicher nicht wegen meinem Medikament. Das war Glück im Unglück, Zufall. Und als ich dann das andere vermeintliche Medikament wollte spritzen, habe ich gemerkt, dass die Spritze leer ist. Und ich habe dann den Zwischenfall einfach sofort dem zuständigen Oberarzt gemeldet. Und der Patient war wach. Und dem Patienten habe ich es dann gerade erklärt. Er hat nichts gemerkt, glücklicherweise, aber ist informiert worden, dass er falsch behandelt worden ist. Also was oft vorkommt, sind Medikamentenverwechslungen. Es gibt halt immer mehr Hersteller, die ihre Medikamente sehr gleich anschreiben. Also farblich sehr ähnlich, es ist einfach ein anderer Wirkstoff drin. Und da können wir nicht viel machen, außer wir würden den Hersteller wechseln. Was wir da konkret machen, ist, dass man sie einfach vom Platz her weiter auseinandernimmt. Also wenn zwei Medikamente mit weißem Hintergrund, blauer Schrift nebeneinander liegen, ist die Gefahr vor Verwechslung grösser, als wenn dazwischen noch dunkle Ampulle liegt.
Alle Ordnungssysteme aber nützen nichts, wenn man zu fest unter Stress steht, weiss Nadine Morgenthaler.
Ich meinte, man muss einfach darauf schauen, dass man beim Patienten bewusst entschleunigt, also Tempo rausnimmt in dem Moment, wo man am Patienten arbeitet. Und probiert die administrativen Tätigkeiten, die massiv zugenommen haben mit diesem neuen Abrechnungssystem, dass man halt wie das eine vom anderen trennt, oder? Und der Druck, der auf der Administration jetzt stark zugenommen hat, einfach probiert auch dort abzuarbeiten und nicht am Patienten, sondern wie die zwei Aufgaben voneinander trennt.
Wenn man weiss, dass Stress für Fehler sorgt, alles daran setzen, dass, wenn man schon Fehler macht, die am Bürotisch und nicht am Mensch macht. Druck ist einer der Gründe für Fehler. Das liegt auf der Hand, haben wir jetzt mehrfach gehört. Einfacher mit dem Druck und an den Fehlern umgehen kann man, wenn man relativ frisch im Betrieb ist, beobachtet Nadine Morgenthaler.
Wenn man noch am Anfang steht, dann ist es eher noch erlaubt, ja, für den Schlusszeichen Fehler zu machen, weil man ist ja noch in einer Ausbildung, in einer Weiterbildung. Mir dunkt es eher, wenn man als Vorbild fungiert in einem Betrieb, dann gesteht man sich Fehler selber weniger zu. Und genau dort ist es wichtig, dass man es vorlebt, dass man auch Fehler macht. Das macht einen menschlich und das schafft Vertrauen.
Also das heisst, Chefs müssen nochmals ein bisschen über ihre Fehler dozieren?
Ja, finde. Mhm.
Und weil es so wichtig ist, können zu Fehlern zu stehen, würden sie mittlerweile bei neuen Mitarbeitern fest den Finger auf die Fähigkeit legen. Am Vorstellungsgespräch geht es darum auch um Fehler.
Wir ziehen das bei uns ziemlich durch. Also schon im Vorstellungsgespräch, wenn sich jemand bei uns bewirbt, wird er auf einen Fehler angesprochen, der ihm passiert ist. Schon mit dem Vermerk, dass das bei uns ein wichtiges Thema ist, weil wir wissen, sie passieren. Nur weil man nicht darüber redet, heisst das nicht, dass sie nicht passieren.
Wenn ich mir das vorstelle, so, also das ist mir dann erstaunt am Vorstellungsgespräch, wenn dann sie fragen, erzählen Sie mal von Ihren Fehlern. Also erstens, fällt das dann den Kandidaten für einen Job einfach? Wenn nicht, also ist das wie ein Kriterium für eine Nicht-Anstellung?
Nein, also es geht mehr darum, hat man das Gefühl, sie haben einen ehrlichen Umgang mit ihren Fehlern. Oder es gibt Leute, die einfach sagen, nein, ist mir noch nie passiert, habe noch nie einen Fehler gemacht. Das wird schlecht bewertet, weil das nehmen wir den Leuten einfach nicht ab. Jeder von uns macht Fehler, täglich, vielleicht nicht immer im Arbeiten, aber es gehört doch einfach zu den Erfahrungen vom Leben, das ist meine Haltung.
Und trotzdem, viele von uns bissen sich lieber die Zunge ab, als zu ihren Fehlern zu stehen. Warum ist das so? Und warum fällt es Frau trotz allem ein bisschen einfacher, über Fehler zu reden? Nach dem Beverly Guitar Watkins und «Right Done Wrong Nobody».
In the morning, play the blues at night. I'm gonna make sure that the blues is alright. I said, right, don't run nobody. So I choose to play the blues. That's alright. I'm gonna play the blues for you.
Ihr habt schon einige Stunden auf dem Buckel heute. Blendet mal zurück. Habt ihr heute alles richtig gemacht? Alles perfekt gemacht? Eben, habt ihr nicht, oder? Schlimm ist das nicht. Anderen geht es nicht anders. Und sowieso, aus Fehlern lernt man ja. Eigentlich. Das ist ein Sprichwort. Nur, das Bewusstsein hat in unserer Gesellschaft wenig bis kein Platz. Fehler werden kaschiert, man redet nicht gern darüber. Nicht im Privatleben, im Geschäft und auch nicht in der Politik. So hat in einer Input-Sendung vor 2 Jahren der ehemalige Präsident der SP Schweiz, der Helmut Hubacher, gesagt.
Ich habe mal, als ich noch im Grossrat war, gesagt, es muss ein ungeschriebenes Gesetz geben, eine Hausordnung, dass ein Regierungsrat nie Fehler zugeben darf. Und das gilt generell. Also Fehler zugeben ist für viele unglaublich schwierig bis unmöglich. Warum? Ich weiß es nicht.
Eine Antwort auf die Frage suchen wir bei einem Mann, der sich als Arbeitspsychologe im Thema Fehler verschrieben hat. Im Theo Wehner von der ETH Zürich.
Also das, was auffällt, wer sich mit Fehlern beschäftigt und sich das fragt, warum können sie es nicht zugeben, der müsste sich fragen, ja, was können wir denn gut zugeben oder was wollen wir eigentlich in dieser Welt? Wir wollen Recht haben. Und wenn ich sehe, wie in vielen Gesprächen über Dinge, wo es nicht um Recht oder Unrecht geht, sondern eigentlich ums Spekulative geht, wie darum gekämpft wird, wer hat hier Recht und was das für eine Genugtuung sein muss, in einer Situation Recht zu haben. Ich habe die richtige Idee gehabt. Das haben wir in unserer Gesellschaft enorm überhöht, dass der Recht hat, alles Wissen hat, die besten Informationen und Fakten und auch die größte Kompetenz. Und der Unrecht hat, also der den Fehler macht, der hat Unrecht. Es ist aber kein Unrecht. Ich würde sagen, der den Fehler gemacht hat, der hat das neue Wissen ein Stück weit schon in die Welt gebracht. Wir, die wir lernende Wesen sind, lernen natürlich von Abweichungen. Das muss man nicht gleich Fehler nennen, von leichten Inkompatibilitäten. Dadurch wird die Expertise geschult und nicht, weil sie einfach wie Mechanik angewandt wird. Das ist im Bewusstsein von vielen Disziplinen noch lange nicht verankert.
Bedauert der Fehlerforscher von der ETH Zürich, der Theo Wehner, dass sich Versteifen aufs Wellen Recht haben. Besonders ausprägt sich das in diesen Berufsgruppen, wo man, um überhaupt dort zu arbeiten, sehr belastbar muss sein und häufig in Situationen gerät, wo nicht alles vorhersehbar war, wo man unter dem Strich viel Verantwortung hat und dafür eben gutes Selbstbewusstsein braucht.
Diese vermeintliche Gewissheit zu haben, ich kann das, ich kann alles, das wird mir nicht passieren. Diese Immunisierung vor Fehlern, so würde ich das nennen, die ist sicher eine Gefahr. Und da gibt es Berufe, die besonders prädestiniert sind, weil sie auch natürlich nichts oder wenig falsch machen dürfen, ein, ich würde es fast ein überhöhtes Selbstbewusstsein entwickeln. Mir kann das nicht passieren. Also auch mit vielen, mit denen ich gesprochen habe, mit denen ich Fehler analysieren wollte, die haben als allererstes mal gesagt, was waren denn das für Deppen? Also wie waren die denn ausgebildet? Wie konnte das denen denn passieren? Das würde uns nicht passieren.
Was sind das vor allem für Berufsgruppen denn?
Es sind, wenn wir jetzt die Mediziner zum Beispiel nehmen, sind es eher die Chirurgen, als es die Anästhesisten sind. Es sind nicht die Radiologen, die eine Serviceleistung machen, sondern sind vielleicht eher auch dann Internisten, die sehr, sehr viel mit halben Informationen, die nicht vollständig etwas antizipieren können. Der Chirurg sieht wirklich erst, wenn er aufgeschnitten hat, das, was er zu tun hat und hat Bilder vorher, hat ein Bild sogar über diese Krankheit etc. Aber ganz konkret sieht er es erst, wenn er den Hautschnitt gemacht hat. Und dann muss er handlungsfähig sein. Dann kann er nicht sagen, ach, das ist ja was ganz Besonderes, jetzt holt mir mal das Lehrbuch und dieses noch, sondern dann muss er handlungsfähig sein. Und wenn er sich dann sagt, das habe ich ja noch nie gesehen, oder dass er sagt, das schaffe ich auch, da braucht jemand Selbstbewusstsein. Das ist unbestritten und es darf nur nicht überhöht sein. Wenn er dann kommunikativ sehr stark ist, dann würde er seinem Team sagen, das haben wir überhaupt nicht auf dem Bild gesehen. Gut, das konnte man auch nicht sehen. Also das ist hier eine besondere Situation. Ich bitte um mehr Konzentration oder ihr müsst mich unterstützen oder wie auch immer. So wie er das, was ihm nicht mit seinem Bild konkurrent ist, auch nur im Geringsten kommunizieren kann, damit erhöht er Aufmerksamkeit und dann wären wir an dem Punkt, dass Aufmerksamkeit die Fehlergrenze verschiebt etc. und natürlich die Quantität reduziert. Und das werden wir jetzt nur für die Medizin übertragen. Ich glaube, Experten haben generell ein Problem, das von ihnen ja erwartet wird, dass sie eigentlich nichts falsch machen, alles wissen und das jedem erklären können. Das ist nicht der Fall. Also gerade der Experte übernimmt ja Situationen, die ein Anfänger nie übernehmen würde. Und das müssen wir ihm, das Selbstbewusstsein müssen wir auch unterstützen und das müssen wir von ihm auch erwarten. Er darf nur von sich nicht erwarten, dass er sozusagen gottähnliches Wissen hat.
Da hat er gerade ganz viel gesagt, der Theo Wiener. Dass je mehr Verantwortung jemand hat, je mehr Selbstbewusstsein die Person hat und auch braucht, desto grösser die Schwierigkeit ist, über Fehler zu reden, die zuzugeben. Besonders schwierig in unserer Expertenwelt. Das beste Beispiel von verheerendem Expertenwissen, wo eben Menschen sich selber überschätzen und keine Fehler können zugeben, sind die Finanz- und Wirtschaftswelt, sagt der ETH-Arbeitspsychologe Theo Wiener. Jüngstes Beispiel dafür der Skandal bei der Schweizer Grossbank UBS, wo Mitarbeiter Zinssätze mitmanipuliert haben. Das fehlerhafte Verhalten hat der Bundesrätin und Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf fast die Sprache verschlagen.
Ich bin entrüstet über dieses Verhalten. Also das ist absolut nicht tolerierbar. Und in diesem Ausmaß, wie das stattgefunden hat, das ist nur noch erschreckend, oder? Dass man überhaupt nichts lernt.
Dass so viele aus den Fehlern von der Finanz- und Wirtschaftskrise nichts gelernt haben, erklärt der Fehlerforscher Theo Wiener so.
Alle, die mit Geld und mit Aktien handeln, müssen sich bewusst sein, dass sie kein vollständiges Wissen über die Realität haben. Sie haben nur Spekulationen, vielleicht noch Modelle. Und das lässt sich auch nicht durch noch bessere Modelle das gesamte Unwissen aus der Welt schaffen, sondern nur dadurch, dass der, der in so einem spekulativen Feld handelt, skeptisch bleibt. Dass er viel reflexiver ist als jeder andere in einem Feld, wo das Wissen viel allgemeiner ist, viel genauer ist, wo viel mehr Erfahrung da ist. Und genau das hat mich sehr stutzig gemacht, dass Menschen, die wirklich im Spekulativen handeln, dass die so wenig Selbstreflexion haben, sondern dass dieses, also wenn ich vorher schon von überhöhtem Selbstbewusstsein gesprochen habe, dass die es dann natürlich endgültig an den Tag gelegt haben und null Zweifel hatten, auch nach der Krise, ja immer noch glauben, man kann so weitermachen, wie man vorher gehandelt hat. Das war ein Ausrutscher und es wird so weitergehandelt. Das verblüfft mich wirklich. Gut, wer aber eben im Spekulativen handelt, muss sich ja irgendeine Sicherheit holen. Und er holt sich die nicht durch seine Skepsis, kann ich daraus nur sehen, sondern durch überhöhtes Selbstbewusstsein.
Dabei wäre Skepsis der Weg, für das man weniger Fehler macht. Skepsis beschreibt Theo Wiener als eine Art Schatten, was eigene Handeln als eigene Denken beobachtet. Natürlich nicht stark, sonst würden wir ja gar nichts mehr machen, weil wir so Angst hätten, dass wir Fehler machen. Sondern eben so, dass wir uns selber reflektieren. Und im Idealfall kommt die Skepsis von einem Denkenden gegenüber.
Es ist natürlich noch besser, wenn jemand mein Handeln beobachtet, also eine andere Person, die ein anderes mentales Abbild von der Handlung hat, die andere Erfahrungen mitbringt, etc. Diese beiden Bilder von der Welt, die sich die Welt anschauen, stimmen wirklich nie überein. Und das ist eine Chance, dass sie nicht übereinstimmen. Denn diese Abweichungen, die zwei Operateure bei dem gleichen Operationsfeld haben, diese Abweichungen verhindern unter Umständen die Fehler. Dann erst würde ich wirklich von Fehlerkultur sprechen, dass man sich bewusst ist, zwei Menschen, die viel Erfahrung haben, haben trotzdem nicht das gleiche Abbild im Kopf von der Situation, in der sie handeln. Und diese Abweichungen, die sie haben, sind nicht aufgrund von Dummheit, der andere hat das bessere Wissen und er hat das schlechtere, oder von Bösartigkeit getrieben, sondern die machen die Komplexität der Welt sichtbar.
In diesem Prozess ist Kommunikation ganz wichtig, wenn es darum geht, auszuloten, wo, was, warum falsch oder fast falsch läuft, sagt der Theo Wiener. Und Frau sei Thomas grundsätzlich überlegen.
Was die Ebene der Kommunikation über Irrtümer anbelangt, dort haben Frauen eine größere Fähigkeit, Skepsis auszudrücken. Eine andere soziale Kompetenz in der Kommunikation, das führt dazu, dass man reflexiver wird. Und das haben Frauen, so sie nicht in die Männerhosen und die Männerrollen geschlüpft sind, tatsächlich vielen Männern voraus. Auch sie wollen Recht haben, das ist schon richtig, aber sie stellen dieses Recht schneller hinten an und versuchen schneller auch zu sehen, ob die oder der andere nicht auch Recht hat im Handeln. Innerhalb des Unrechts, sozusagen.
Dann sagt der Theo Wiener kurz vor Schluss von unserer Reise in die Fehlerforschung, ganz wichtig sei bei all diesen Momenten, wo man Skepsis ausdrückt, dass man gleichzeitig sich selber und auch anderen Vertrauen entgegenbringt. Dass es eine Verbindung vom Vertrauen zwischen den involvierten Personen gibt. Dass sie also eine Beziehung zueinander haben.
Wir müssen davon ausgehen, dass der andere nicht kommt, um Sabotage, Fehler und sonstige Dinge vorhat. Jeder will das Ziel erreichen, was er sich vornimmt. Er unterstellt, auch die will mit mir gemeinsam, dass wir das, was wir hier vorhaben, nicht in ein Desaster, sondern in einen glücklichen Ausgang führen. Und das kann man nicht durch Hierarchie regeln. Also der ganz oben steht, der wird schon das allerbeste Wissen haben. Das muss nicht der Fall sein.
Machtstrukturen, hierarchisches Denken sind darum in den Augen vom renommierten Fehlerforscher Theo Wehner Gift für einen fruchtbaren Umgang mit Fehlern. Und das ist schade. Und auch ein bisschen dumm, weil ja eigentlich wir alle wüssten, dass man vor allem aus Fehlern lernt. Schauen wir doch ganz zum Schluss noch mit dem Theo Wehner, wie das aussehen würde, wenn wir weniger einer derart perfektionistischen Rotstiftkultur verfallen wären.
Wir würden ein fehlerfreundliches Milieu schaffen, eine fehlerfreundliche Kultur, wo der Fehler nicht emphatisch begrüßt wird, also jeder Fehler sozusagen nur noch überlegt wird, was ist der Fehler des Monats, sondern wo wir mehr Aufmerksamkeit gegenüber den einzelnen Fehlern haben, wo wir versuchen, aus diesen Fehlern nicht nur für diese Situation, sondern für andere Situationen zu lernen und darüber hinaus sich eine Wertehaltung ergeben würde, skeptisch gegenüber dem Wissen zu sein und Aufmerksamkeit zu haben gegenüber dem Unwissen, was uns immer genauso begleitet und was uns handlungsfähig macht. Das würde sich eben, glaube ich, wirklich ein Stück weit ändern in einer fehlerfreundlichen Kultur. Dass Abweichungen etwas Besonderes sind, die staunen, manchmal lachen, Freude auslösen und Lernen auslösen können. Das sind die großen Chancen, um im Kleinen, im Mittleren und im Großen zu lernen.
Man würde mehr staunen, haben Sie gesagt, man würde mehr lachen, das heisst, man würde auch letztlich als Erwachsene wieder mehr spielen, obwohl es jetzt ein bisschen doof klingt.
Ja, das glaube ich schon, dass wir unsere Alltagstätigkeiten viel spielerischer bewältigen könnten, wenn wir das zulassen würden. Viel weniger an die festgegebenen Trampelpfade uns orientieren, sondern sagen würden, die Nebenwege erhöhen die Ortskenntnis, Abweichungen sind vielleicht die kürzesten Wege zum Ziel. Ich lerne viel mehr über den Kontext, wenn ich immer mal einen neuen Weg gehe und das mache ich spielerisch. Innovationen haben nicht von Anfang an dieses Ziel im Kopf gehabt und dann wird der schnellste und geradeste Weg dorthin gewählt. Innovationen sind Umwege, alle Nebenwege und die Fehler waren Nebenwege, die da beschritten werden.
Input Podcast auf SRF 3.